Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie bitte erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Es gibt ja nun viele Versuche, durch die sogenannte christliche Vereinigung, dass man predigt, dass man lehrt, das Gesetz sei abgeschafft, Christus kam, um das Gesetz abzuschaffen. Und wenn von dem Gesetz die Rede ist, dann meint man nicht das Ritualgesetz, dann meint man die 10 Gebote, die Rechtsvorschriften, die Satzungen, die 10 Gebote näher erklären. Und immer und immer wieder werden Bibelstellen zu Hilfe genommen, die angeblich nachweisen sollen, dass Christus in der Tat kam, das Gesetz, die 10 Gebote abzuschaffen, sodass wir sie heute nicht mehr zu halten brauchen. Die Idee ist, Christus kam und hat das Gebot, die Gesetze, die 10 Gebote, die Rechtsvorschriften, die Satzungen für uns gehalten, sodass wir jetzt in einem Zustand der Heiligkeit leben, des Heils leben, das wir erhalten haben, aufgrund von Gnade, dass wir tun und lassen können, was wir wollen. Wir brauchen das Gesetz nicht mehr zu halten und von daher kommen wir gleichwohl in den Himmel, wenn wir sterben oder zumindest nicht in eine Hölle oder wie auch immer die Vorstellungen sein mögen. Nun, wir sollten eigentlich alle wissen, wie gefährlich, wie verderbniserzeugend diese Philosophie ist. Denn wenn Sie alles das tun und lassen können, was Sie gerne so wollen, dann können Sie Ehebruch betreiben, dann können Sie in Unzucht leben, dann können Sie andere töten, ermorden. Dann gibt es keinen Grund, warum man zum Beispiel die Abtreibung nicht gutheißen könnte, warum man nicht in den Krieg ziehen könnte, warum man nicht stehlen könnte, lügen könnte und so weiter und so fort, wenn das alles abgeschafft ist. Also schauen Sie, das ist ja von vornherein schon eine idiotische Idee. Erlauben Sie mir bitte, diesen Ausdruck zu wählen. Aber der Grund, warum das gesagt wird, liegt darin oder vielfach auch darin, dass man erkennt, dass die fleischliche Natur, dieser natürliche Mensch, der wir sind, ja in keinster Weise in der Lage ist, das Gesetz zu halten. Und dann sucht man natürlich Ausflüchte, Erklärungen, Rechtfertigungsgründe, warum man das Gesetz nicht mehr halten muss. Und dann ist natürlich die sehr einfache Erklärung die, dass man sagt, ja nun gut, wir brauchen es ja nicht mehr zu halten, denn Christus kam, um das Gesetz für uns zu halten, sodass wir es nicht mehr zu halten brauchen. Wir sind erlöst worden von dem Fluch des Gesetzes. Der Fluch des Gesetzes wurde von uns weggenommen, dieses verfluchte Gesetz wurde von uns weggenommen. Und so brauchen wir heute nur noch im Zustand der Gnade zu leben, egal was wir tun. Christus nimmt uns so an, wie wir sind. Wir übergeben unser Herz dem Herrn und von daher ist alles dann in Butter. So ist ja letztendlich die Überlegung. Diese Überlegung ist sehr satanisch. Denn wissen Sie, Gott sagt uns, wenn wir nicht ihm gehorchen, wenn wir nicht willens sind, seine Gebote zu halten, werden wir das ewige Leben nicht erlangen. Und das ist ja genau das, was Satan will. Er will ja, dass sie das ewige Leben nicht erlangen, dass sie so leben können und wollen, wie es ihnen so in ihren Augen richtig sein mag, denn Gott wird sie ja doch erlösen, ist so seine Philosophie. Eine Philosophie, die der Bibel total entgegenspricht. Nun, eine Stelle, und ich habe natürlich viele, viele Stellen im Laufe der Jahre, während deren ich zu Ihnen spreche, Ihnen mitgeteilt, aber eine Stelle, die immer und immer wieder aufgeführt wird, benutzt wird, um angeblich beweisen zu wollen, dass die Bibel lehrt, dass man das Gesetz nicht mehr zu halten braucht, dass das Gesetz abgeschafft sei, findet sich in 2. Korinther. 2. Korinther, Kapitel 3. Und ich möchte zunächst einmal jetzt diese gesamte Stelle Ihnen vorlesen, und zwar im Zusammenhang. Und dann werden wir auf einzelne Passagen in dieser Stelle eingehen und erklären, was damit gemeint ist und was nicht. In 2. Korinther, Kapitel 3, fangen wir mit Vers 3 zu lesen an. Und hier schreibt Paulus den Korinthern Folgendes. Und ich lese heute aus der revidierten Lutherbibel 2017, wenn ich nichts anderes bemerke. In 2. Korinther 3 und Vers 3. Ist doch offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid durch unseren Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln der Herzen. Vers 4. Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir tüchtig sind von uns selber, um etwas zurecht oder zuzurechnen als von uns selber, sondern, dass wir tüchtig sind, ist von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat, zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Gesetzes oder vielmehr des Geistes, denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Jetzt Vers 7. Wenn aber der Dienst, der den Tod bringt und der mit Buchstaben in Stein gehauen war, Herrlichkeit hatte, so dass die Israeliten das Angesicht des Mose nicht ansehen konnten, wegen der Herrlichkeit auf seinem Angesicht, die doch aufhörte, wie, Vers 8, sollte nicht der Dienst, der den Geist gibt, viel mehr Herrlichkeit haben? Denn wenn der Dienst, der zur Verdammnis führt, Herrlichkeit hatte, wie viel mehr hat der Dienst, der zur Gerechtigkeit führt, überschwängliche Herrlichkeit? Denn auch was verherrlicht ist, ist nicht als Herrlichkeit zu achten gegenüber dieser überschwänglichen Herrlichkeit. Vers 11. Denn wenn das Herrlichkeit hat, was da aufhört, wie viel mehr wird das Herrlichkeit haben, was da bleibt? Vers 12. Weil wir nun solche Hoffnung haben, sind wir voller Freimut und nicht wie Mose, der eine Decke über sein Angesicht legte, damit die Israeliten nicht sahen das Ende dessen, was da vergeht. Aber ihr Sinn wurde verstockt, denn bis auf den heutigen Tag bleibt diese Decke über dem alten Bund. Wenn daraus gelesen wird, sie wird nicht aufgedeckt, weil sie in Christus aufgetan oder abgetan wird. Aber bis auf den heutigen Tag, Vers 15, wenn Mose gelesen wird, liegt die Decke auf ihrem Herzen. Wenn es aber umgekehrt zu dem Herrn, so wird die Decke abgetan. Vers 17. Der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir aber alle spiegeln mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider, und wir werden verwandelt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der der Geist ist. Also das ist jetzt die gesamte Passage, um die es mir heute geht, im Zusammenhang gelesen. Nun fangen wir jetzt an, ein wenig uns auf das zu konzentrieren, was hier eigentlich gesagt wird. Zunächst einmal noch einmal in Vers 3. Da sagt Paulus, ist offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, durch unseren Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln der Herzen. Nun, mit diesen steinernen Tafeln sind in der Tat die Tafeln gemeint, diese beiden Tafeln, auf die damals Gott die 10 Gebote geschrieben hat. Und was sagt Paulus hier in dieser Stelle? Nun, er sagt, es ist nicht genug, dass die 10 Gebote, das Gesetz Gottes, auf steinerne Tafeln geschrieben sind. Dann hat man so die steinerne Tafeln vor sich liegen, liest man die, und dann hat es sich schon. Nein, diese 10 Gebote müssen in unserem Herzen sein. Auf fleischerne Tafeln des Herzens müssen sie geschrieben sein. Es geht um die gleichen 10 Gebote, sehen Sie, aber die sind zunächst einmal auf steinerne Tafeln, aber das ist nicht genug. Sie müssen inwendig in unserem Herzen sein. Und das ist genau das, was wir immer und immer wieder in der Bibel lesen. Jesaja Kapitel 51 zum Beispiel. Jesaja 51 und lesen wir einmal Vers 7. Jesaja 51 und Vers 7. Hört mir zu, die ihr die Gerechtigkeit kennt, du Volk, in dessen Herzen mein Gesetz ist. Er sagt, ihr fürchtet euch nicht, wenn euch die Leute schmähen, und entsetzt euch nicht, wenn sie euch verhöhnen. Warum verhöhnen sie uns? Warum schmähen sie uns nun? Weil wir nach wie vor dieses schreckliche Gesetz als verbindlich ansehen, das jetzt sogar in unseren Herzen sein soll. Und die Leute, die wollen ja vom Gesetz nichts wissen. Die wollen ja so leben, wie sie leben wollen. Dieser Sabbat, ach, das ist doch total abgeschafft. Man braucht doch den Sabbat heute nicht mehr zu halten, diese Zeitspanne, laut viertes Gebot, von Freitag Sonnenuntergang bis Samstag Sonnenuntergang. Nichts von Sonntag wird da erwähnt. Das ist eine Erfindung, eine von Satan inspirierte Erfindung des Menschen, um das göttliche Gesetz abzuschaffen, um es durch ein heidnisches Gesetz zu ersetzen. Denn, Vers 8 sagt er hier, die Motten werden sie fressen wie ein Kleid und Würmer werden sie fressen wie ein wollenes Tuch. Aber meine Gerechtigkeit und alle Gebote Gottes sind gerecht und Gerechtigkeit, wie der Psalmist uns sagt, aber meine Gerechtigkeit bleibt ewiglich und mein Heil für und für. Also wir brauchen uns nicht großartig jetzt Gedanken darüber zu machen, ob wir vielleicht doch falsch liegen, weil uns die Menschen alle so schmähen und verachten und verspotten, weil wir dieses schreckliche Gesetz Gottes halten. Nein, das sollte man erwarten, dass das geschieht. Man sollte erwarten, dass man verfolgt wird, wenn man Gottes Gerechtigkeit lebt. Nun, man hat da schon seinen Preis zu zahlen. Einige wollen diesen Preis nicht zahlen. Einige wollen mit beiden Beinen hinken, da die meinen, die könnten nach wie vor in der Welt herumgeistern und auf der anderen Seite dann mit dem anderen Bein ins Reich Gottes kommen. So wird es nicht passieren. Man kann nicht Gott dienen und dem Mammon. Mammon steht für alles das, was gegen Gott ist. Und wenn Sie das Gesetz Gottes kennen, wenn das Gesetz Gottes in Ihrem Herzen ist, dann wissen Sie auch, was richtig ist und was falsch ist. Und schauen Sie, das ist das, worauf es hier ankommt. Lesen wir auch einmal an der Stelle in Hebräer, Kapitel 10 und Vers 16. Hebräer 10 und Vers 16. Das ist der Bund, den ich mit Ihnen schließen will nach diesen Tagen. Es geht hier um das fleischliche Haus Israel, das fleischliche Haus Juda, aber nach diesen Tagen, mit anderen Worten, nach der Wiederkunft Christi, wenn gewisse Dinge dann durchgeführt werden, dann wird das auch für diese fleischlichen Menschen gelten. Und das ist jetzt lediglich hier auch eine Interpretation in dem Sinne, dass es für alle Menschen letztendlich gelten wird, denn wir sollen ja alle zu geistlichen Israeliten werden. Also das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen will nach diesen Tagen, spricht der Herr. Ich will meine Gesetze in ihr Herz geben und in ihren Sinn will ich sie schreiben. Und wenn das geschieht, dann hat man bereut. Dann hat man bereut, dass man das Gesetz Gottes übertreten hat. Und was wird dann geschehen? Und ihrer Sünden und ihrer Missetaten will ich nicht mehr gedenken. Wo aber Vergebung der Sünden ist, da geschieht kein Opfer mehr, kein fleischliches Tieropfer mehr für die Sünden. Christus ist für uns gestorben als unser Heiland, sodass wir Vergebung der Sünde haben können, wenn wir an sein Opfer glauben, wenn wir die Vergebung der Sünden annehmen, wenn wir das bereuen, was wir getan haben, dass wir das Gesetz Gottes übertreten haben. Diese fleischlichen Opfergesetze, die waren lediglich ein Vorläufer für das, was Christus tun würde. Sie waren auch lediglich dazu da, uns an die Sünden zu erinnern. Es ging nicht darum, dass sie die Sünden hätten vergeben können. Aber auch hier wiederum, das Gesetz wird in unseren Herzen sein. Es soll in den Herzen der Menschen sein. Und wenn wir uns jetzt eine Stelle in Hesekiel Kapitel 36 anschauen, im Hinblick jetzt auch auf das, was wir hier in 2. Korinther Kapitel 3 gelesen haben, dann wird das sogar noch mehr deutlich. In Hesekiel Kapitel 36 lesen wir einmal die Verse 26 und 27. Hesekiel 36 und Vers 26. Ich will Ihnen ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz, schauen Sie, wir haben ja von diesen steinernen Tafeln gesprochen, das steinerne Herz, das soll aus eurem Fleisch weggenommen und euch soll ein fleischernes Herz gegeben werden, ein Herz, was biegsam ist, was formbar ist, in dem das Gesetz Gottes sein wird. Und ich will meinen Geist in euch geben, Vers 27, und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln. Hört sich nicht so an, dass die abgeschafft wären. Und meine Rechte halten und danach tun. Das wird geschehen in der Zukunft, wenn Gott alle Menschen berufen wird. Heute sind ja nicht alle Menschen berufen. Heute sind ja nur die sogenannten Auserwählten, die Erstfrüchte berufen. Aber das wird anders werden, wenn Gott alle Menschen berufen wird. Aber wir sollen natürlich heute schon nach dem Gesetz der neuen Welt, könnte man sagen, leben. Und das bedeutet, Gottes Gebote halten. Nun, einige wenden sich jetzt an 2. Korinther 3, die Verse 7 bis 8 und auch Vers 11, um zu lehren, dass dieses Gesetz, das in unserem Herzen sein soll, abgeschafft sei. Ich meine, das ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Aber hier, wie gesagt, lesen wir noch einmal diese Stellen, angefangen in Vers 7, 2. Korinther 3 und Vers 7. Wenn aber der Dienst, der den Tod bringt und der mit Buchstaben in Stein gehauen war, Herrlichkeit hatte, sodass die Israeliten das Angesicht des Mose nicht ansehen konnten wegen der Herrlichkeit, auf seinem Angesicht, die doch aufhörte, wie viel mehr sollte nicht der Dienst, der den Geist gibt, Herrlichkeit haben, oder wie viel mehr sollte der Herrlichkeit haben? Und dann wiederum in Vers 11, denn wenn das Herrlichkeit hat, was da aufhört, wie viel mehr wird das Herrlichkeit haben, was da bleibt? Mit anderen Worten, die Idee ist jetzt die, dass einige sagen, aha, also diese 10 Gebote, diese steinernen Tafeln, die hatten zwar auch eine gewisse Herrlichkeit, aber die hört auf. Und das, was bleibt, ist was jetzt? Die sagen, nun halt der Dienst der Herrlichkeit, der Dienst der Gnade, sodass man diese 10 Gebote auf standenden Tafeln geschrieben nicht mehr halten braucht. So ist die Argumentation. Nebenbei gesagt, obwohl das für die Predigt eigentlich hier jetzt nicht so großartig ankommt, aber in Vers 7, wenn hier gesagt wird, in der Neuen Lutherbibel 2017. Wenn aber der Dienst, der den Tod bringt und der mit Buchstaben und so weiter in Stein gehauen, Verherrlichkeit hatte und so weiter und so fort. Jedes Mal, wenn das Wort Dienst hier erwähnt wird, wenn Sie eine alte Lutherbibel haben von 1964 oder sogar noch von davor, dann wird dort jedes Mal das Wort Amt gebraucht. Mit anderen Worten, das Amt, das den Tod bringt, wenn das Herrlichkeit hatte. Und auch wiederum in Vers 8, wo wir gelesen haben, wie sollte nicht der Dienst, der den Geist gibt, wiederum hier, wie sollte nicht das Amt, das den Geist gibt, Herrlichkeit oder mehr Herrlichkeit haben. Also hier wiederum immer, wenn in der neuen Lutherbibel von dem Wort Dienst gesprochen wird, wird in der alten Lutherbibel das Wort Amt benutzt. Aber es geht mal hier um etwas anderes. Ich möchte hier einmal die beiden Schriftstellen in Vers 3 und dann auch in Vers 7 miteinander vergleichen, wenn es um diese steinernen Tafeln geht. In Vers 3 lesen wir von steinernen Tafeln. In Vers 7 lesen wir hier nach der Lutherbibel 2017 von Buchstaben in Stein gehauen. Und viele, die meisten Kommentare, die ich gelesen habe, zumindest, die behaupten, das ist alles das Gleiche. Also die steinernen Tafeln in Vers 3 beschreiben also auch diesen Dienst, der mit Buchstaben in Stein gehauen war, in Vers 7. Und dadurch wird man natürlich sehr konfus, wenn man das so sieht. Aber so sollte man es eben gerade nicht sehen. Zunächst einmal, Tafeln aus Stein in Vers 3 ist eine Übersetzung des griechischen Wortes Lithinos. Ich buchstabiere das mal. Lithinos. Und es bedeutet wörtlich, und Sie können das in jeder Konkordanz auch nachschlagen, aus Stein gemacht oder aus Stein geformt. Schauen wir uns einmal ein Beispiel an, wo dieses Wort gebraucht wird. In Offenbarung Kapitel 9 lesen wir Offenbarung Kapitel 9 und Vers 20. Und die übrigen Leute, die nicht getötet wurden von diesen Plagen, es geht hier um den Zeitpunkt, der auch der Tag des Herrn genannt wird, wenn Gott seine letzten Plagen über die Menschheit ausgießen wird, die nach wie vor unwillens ist zu bereuen, unwillens ist Gottes Gesetz zu halten. Und die übrigen Leute, die nicht getötet wurden von diesen Plagen, bekehrten sich doch nicht von den Werken ihrer Hände, dass sie nicht anbeteten die bösen Geister. Schauen Sie hier diese interessante Verbindung. Man lebt einen falschen Weg und kommt dadurch mit Dämonen in Kontakt. Und beten die sogar an, vielleicht gar nicht mal wissentlich. Aber dass diese den falschen Weg gehen, das taten sie schon wissentlich. Dass sie nicht anbeteten die bösen Geister und die goldenen, silbernen, ehernen, steinernen und hölzernen Götzen, die weder sehen noch hören noch gehen können, Vers 21, und sie bekehrten sich auch nicht von ihren Morden, ihrer Zauberei, ihrer Unzucht, ihrer Dieberei. Es geht mir hier um die steinernen Götzen. Das ist auch wiederum wörtlich hier, dieses Wort Lithinos bedeutet aus Stein gemacht. Also sie beteten nach wie vor ihre aus Stein gemachten Götzen an. Man kann sich da so Skulpturen, so Statuen vorstellen. Aber interessanterweise ist nun, dass in Vers 7 dieses Wort eben gerade nicht erwähnt wird. Es wird ein Wort erwähnt, das ihr vielleicht ähnlich anhört. Es ist das Wort Lithos, L-I-T-H-O-S. Aber es ist eben nicht etwas, was aus Stein gehauen ist, aus Stein gemacht ist, sondern es ist der Stein als solcher. Sagen wir einmal ein Mühlstein. Dieses Wort wird zum Beispiel in Lukas Kapitel 17 gebraucht. Lukas Kapitel 17. Und in Vers 2, Lukas 17 und Vers 2, Sie kennen ja auch alle diese Stelle. Es wäre besser für ihn, es geht hier um Leute, die durch ihr Verhalten andere verführen, zu sündigen. Es wäre besser für ihn, dass man einen Mühlstein um seinen Hals hängte und würfe ihn ins Meer, als dass er einen dieser Kleinen zum Bösen verführt. Mühlstein, das gleiche Wort. Sie können sich so einen riesigen Mühlstein vorstellen. Das gleiche Wort hier, Lithos, wird gebraucht. Schauen Sie, diese Tafeln, auf denen die 10 Gebote niedergeschrieben worden waren, das waren ja keine ganzen Steine. Die wurden aus Stein herausgeholt. Aber die Steine, um die es hier in Vers 7 geht, das waren ganze massive Steine, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen werden. Diese ganzen massiven Steine sind eben gerade nicht identisch mit den steinernen Tafeln der 10 Gebote. Jetzt muss man Folgendes wissen. Zunächst einmal erhielt Gott oder erhielt Mose durch Gott die Tafel mit den 10 Geboten. Aber dann erhielt er auch noch weitaus mehr Gebote und Satzungen und Vorschriften, manche nach wie vor gültig, andere eben nicht, wie zum Beispiel diese Ritualgesetze, die Opfergesetze und so weiter und so fort. Und alles das zusammengenommen musste Mose in ein Buch schreiben. Und dieses Buch wird auch das Buch des Mose genannt, das Buch des Bundes, das Buch des Gesetzes des Mose und so weiter und so fort. Schauen wir uns einmal dies kurz an, denn das ist wichtig in diesem Zusammenhang zu begreifen. Es geht also jetzt nicht nur um die steinerne Tafel mit den 10 Geboten, es geht um weitaus mehr. Und so lesen wir in 2. Mose 24 und Vers 4. Jetzt hatte Gott mit Mose gesprochen. Da schrieb Mose alle Worte des Herrn nieder. Wie schrieb er sie nieder? Nun, er schrieb sie nicht nieder auf steinerne Tafeln, denn diese Tafeln wurden nicht von Mose beschrieben, sondern von Gott. Er schrieb also diese Worte nieder, offensichtlich in ein Buch. Wir lesen das auch jetzt in Vers 7 wiederum. Und er nahm das Buch des Bundes, also in dieses Buch des Bundes hatte er alle diese Worte niedergeschrieben, und las es vor den Ohren des Volkes. Und dann sagten sie, ja, alles das, was Gott gesagt hat, wollen wir tun. Und dann haben sie natürlich es in keinster Weise getan. In 5. Mose, Kapitel 28, 5. Mose 28 lesen wir angefangen in Vers 58. 5. Mose 28 und Vers 58. Wenn du nicht darauf hältst, dass du alle Worte dieses Gesetzes tust, die in diesem Buch geschrieben sind, und nicht fürchtest diesen herrlichen und heiligen Namen, den Herrn, deinen Gott, so wird der Herr schrecklich mit dir umgehen und dich und deine Nachkommen schlagen mit großen anhaltenden Plagen, mit bösen anhaltenden Krankheiten und so weiter und so fort. Also hier wiederum auch wird dieses Buch erwähnt. Vers 61, dazu wird der Herr alle Krankheiten und alle Plagen, die nicht geschrieben sind, in dem Buch dieses Gesetzes über dich kommen lassen, bis du vertilgt bist. Dann weiter in Kapitel 29 und Vers 19. Hier gehen wir ein wenig mal auf die Flüche ein, den Fluch des Gesetzes. Was ist damit gemeint? Nun, einem solchen Mann wird der Herr nicht gnädig sein, sondern sein Zorn und Eifer wird entbrennen gegen ihn, und es werden sich auf ihn legen alle Flüche, die in diesem Buch geschrieben sind. Und seinen Namen wird der Herr austilgen unter dem Himmel und wird ihn zum Unheil absondern aus allen Stämmen Israels nach allen Flüchen des Bundes, die in dem Buch dieses Gesetzes geschrieben sind. Schauen Sie, es geht hier um die Übertretung des Gesetzes. Es geht um die Strafe, die man auf sich lädt, auch Fluch genannt, wenn man das Gesetz bricht. Das ist der Fluch, von dem uns Christus erlöst hat, als er für uns starb, wenn wir dieses Opfer annehmen, wenn wir bereuen, dass wir das Gesetz gebrochen haben, und ich rede jetzt wiederum von dem geistlichen Gesetz der 10 Gebote, dann ist der Fluch des Gesetzes von uns weggenommen worden. Der Sünde Sold ist der Tod, wie wir lesen. Die Gabe Gottes ist ewiges Leben. Römer 6, Vers 23 lesen wir dies. Es geht nicht darum, dass Christus kam, um uns von dem verfluchten Gesetz zu befreien. Es geht darum, von dem Fluch, den wir über uns geladen haben, weil wir das Gesetz gebrochen haben. Darum geht es. Aber lesen wir hier weiter in Kapitel 30 und in Vers 10. 5. Mose 30 und Vers 10. Auch hier gibt es diese interessante Stelle. Es heißt, weil du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst und hältst seine Gebote und Rechte, die geschrieben stehen im Buch dieses Gesetzes. Wenn du dich bekehrst zu dem Herrn, deinem Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, dann heißt es, wird Gott uns Gutes tun. Die Anmerkung hier ist, dieses Buch des Gesetzes enthält die 10 Gebote, aber eben auch mehr. Und das ist wichtig. Und einiges von dem, was in das Buch des Gesetzes hineingeschrieben worden ist, ist heute eben nicht mehr gültig. Einiges eben aber doch noch. Und so lesen wir weiter in Kapitel 31 und Vers 24. Als nun Mose damit fertig war, die Worte dieses Gesetzes vollständig in ein Buch zu schreiben, gebot er den Leviten, die Lade des Bundes des Herrn trugen, und sprach: Nehmt dieses Buch des Gesetzes und legt es neben die Lade des Bundes des Herrn eures Gottes, worin die 10 Gebote waren, dass es dort ein Zeuge sei wider dich. Immer und immer wieder lesen wir von diesem Buch des Gesetzes. Die meisten haben gar keine Ahnung, dass es ein solches Buch des Gesetzes überhaupt gab und was darin stand und was es für uns heute bedeutet. So dann, in Kapitel 31, oder vielmehr lesen wir jetzt Josua Kapitel 1. Josua Kapitel 1 und Vers 8. Und lass das Buch dieses Gesetzes, sagt jetzt Gott zu Josua, nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und du wirst es recht ausrichten. Natürlich, die Menschen, die unter dem alten Bunde waren, die hatten natürlich die Verpflichtung, das gesamte Gesetzesgebilde zu halten, inklusive Rituale, Opfergesetze und so weiter. Alles das, was im Buch des Gesetzes niedergeschrieben worden war. Josua Kapitel 8 und in Vers 31. Josua 8 und Vers 31. Er sagt, wie Mose, der Knecht des Herrn, den Israeliten geboten hatte, wie geschrieben steht im Gesetzbuch des Mose, ein Altar von unbehauenen Steinen, die mit keinem Eisen bearbeitet waren, sollst du bauen. Und sie opferten dem Herrn darauf Brandopfer und brachten Dankopfer dar. Vers 32. Und er schrieb dort auf die Steine eine Abschrift des Gesetzes, das Mose vor den Augen der Israeliten geschrieben hatte. Also hier wird schon eine interessante Anmerkung gemacht. Josua schrieb auf Steine den Inhalt des Buches des Gesetzes. In Vers 34. Danach ließ er ausrufen alle Worte des Gesetzes, den Segen und den Fluch, ganz wie es geschrieben steht, im Gesetzbuch. Und dann noch eine weitere Stelle in Josua Kapitel 24 und in Vers 26. Damit kein Irrtum aufkommen sollte, von wem dieses Buch stammte. Das war jetzt nicht unbedingt eine Erfindung von Mose, schauen Sie. Vers 26, und Josua schrieb dies alles in das Buch des Gesetzes Gottes und nahm einen großen Stein und richtete ihn dort auf unter einer Eiche, die bei dem Heiligtum des Herrn war. Und Josua sprach zum ganzen Volk, Vers 27, siehe, dieser Stein soll Zeuge sein unter uns. Denn er hat gehört alle Worte des Herrn, die er mit uns geredet hat, und soll ein Zeuge sein unter euch, dass er euren Gott nicht verleugnet. Mit anderen Worten, Gott schrieb die 10 Gebote auf steinerne Tafeln. Das sollten wir eigentlich alle wissen. Aber ich will es der Vollständigkeit halber noch einmal deutlich machen in 2. Mose 31 und in Vers 18. 2. Mose 31 und Vers 18. Und als der Herr mit Mose zu Ende geredet hatte auf dem Berge Sinai, da gab er ihm die beiden Tafeln des Gesetzes, die waren aus Stein und beschrieben von dem Finger Gottes. Also es war Gott, der die 10 Gebote geschrieben hatte. Auch in 2. Mose 34 und Vers 1, das war nachdem jetzt hier der Mose in seinem Zorn die Tafeln des Bundes, die 10 Gebote, zerbrach, weil die Israeliten jetzt da ein goldenes Kalb hergestellt hatten. Kapitel 34, Vers 1, und der Herr sprach zu Mose, haue dir zwei steinerne Tafeln zu, also jetzt musste der Mose sich die zwei Tafeln zuhauen, wie die ersten waren, dass ich die Worte darauf schreibe, die auf den ersten Tafeln standen, welche du zerbrochen hast. Also Gott macht auch hier wiederum klar, er würde die Worte auf diese zwei standenden Tafeln erneut schreiben. Vers 28 ist in dem Zusammenhang sehr wichtig, weil einige das auch wieder falsch verstehen. Das heißt, Mose war da bei dem Herrn 40 Tage, 40 Nächte und aß kein Brot und trank kein Wasser. Und das heißt, und er schrieb auf die Tafeln die Worte des Bundes, die 10 Worte. Wer ist jetzt er? Einige sagen, ja, Mose war. Nein, natürlich war er es nicht. Es war ja Gott. Wir hatten das ja bereits schon gelesen. Gott würde dies niederschreiben. Also wenn es hier heißt, und er schrieb auf die Tafeln, geht es zurück auf Vers 28, er war bei dem Herrn 40 Tage, 40 Nächte. Wer ist er? Der Herr. Der Herr schrieb auf die Tafeln die Worte des Bundes. Man muss also diese Stellen sorgfältig lesen, auch im Hinblick auf andere Stellen, die uns dies erklären. Also Gott hat die 10 Gebote auf die Tafeln, diese steinernen Tafeln, mit seinem Finger geschrieben. Es war nicht Mose, der das tat, es war Gott, der das tat. Und gleichwohl in 2. Mose 34 und Vers 27 lesen wir, und der Herr sprach zu Mose, schreib dir diese Worte auf. Denn aufgrund dieser Worte schließe ich mit dir einen Bund und mit Israel. Auch hier lesen wir wieder den Unterschied. Gott schrieb die 10 Gebote auf eiserne oder vielmehr steinerne Tafeln, aber Mose musste auch diese Worte niederschreiben in ein Buch. Aber nicht nur die Worte der 10 Gebote eben, sondern auch andere Vorschriften, andere Gesetze. Und das würde alles in dem Buch des Gesetzes zusammengefasst werden. Und dieses Buch enthielt eben rituelle Gesetze. Es enthielt die Opfergesetze. Und was wichtig ist, es enthielt Strafen. Es enthielt Flüche. Es enthielt natürlich auch Segnungen. Also Strafe und Flüche, die waren ja nicht auf den Tafeln mit den 10 Geboten enthalten. Die wurden aber in dem Gesetz des Mose, dieses Gesetzbuch, hineingeschrieben. Und wie ich eben schon angedeutet hatte, später wurden dann alle diese Vorschriften, alles das, was in dem Gesetzbuch des Mose stand, auf steinerne Tafeln niedergeschrieben. Kehren wir zu Josua zurück, Kapitel 8. Josua, Kapitel 8. Und lesen wir angefangen in Vers 30. Josua 8 und Vers 30. Da heißt es, damals baute Josua dem Herrn, dem Gott Israels, einen Altar auf dem Berge Ebal, wie Mose, der Knecht des Herrn, den Israeliten geboten hatte, wie geschrieben steht im Gesetzbuch des Mose, einen Altar von unbehauenen Steinen und so weiter sollst du bauen. Und er schrieb dort, Vers 32, auf die Steine eine Abschrift des Gesetzes, das Mose vor den Augen der Israeliten geschrieben hatte. Wer hatte es geschrieben? Mose hatte es geschrieben. Und jetzt nahm Josua dieses ganze Gesetzbuch von Mose geschrieben und haute alles dies jetzt in Steine rein. Die ganzen Worte wurden jetzt in Steine eingegraben, könnte man sagen. Und das geschah aufgrund der Worte des Mose. Schauen wir uns 5. Mose 27 an. 5. Mose 27. Und lesen wir angefangen Vers 2. Und zu der Zeit, wenn ihr über den Jordan geht, in das Land, das dir der Herr, dein Gott, gegeben hat oder geben wird, sagt Mose hier, sollst du große Steine aufrichten und sie mit Kalk tünchen und darauf schreiben alle Worte dieses Gesetzes, wenn du hinübergehst, auf das du kommst in das Land, das der Herr, dein Gott, dir geben wird, ein Land, darin Milch und Honig fließt. Und dann auch in Vers 8. Und du sollst auf die Steine alle Worte dieses Gesetzes schreiben, klar und deutlich. Das sind die Steine, von denen Paulus hier in 2. Korinther Kapitel 3 und Vers 7 und 8 gesprochen hat. Es geht hier nicht mehr um die 10 Gebote, diese steinerne Tafeln. Es geht hier um die Steine, auf die das gesamte Gesetzbuch, alles das, was in dem Gesetzbuch des Mose stand, geschrieben werden würde. Und wenn es jetzt hier heißt in Vers 7, 2. Korinther 3 und Vers 7, wenn aber der Dienst oder das Amt, das den Tod bringt und der mit Buchstaben in Stein gehauen war, Herrlichkeit hatte und so weiter und so fort, wie viel mehr hat dann der Dienst oder das Amt, das Gerechtigkeit bringt, Herrlichkeit? Mit was ist hier das Amt gemeint? Was ist jetzt dieser Dienst, das den Tod bringt? Nun, es waren die Leviten, es war die levitische Priesterschaft, die verantwortlich waren, das Gesetz zu lehren, das gesamte Gesetz zu lehren, also alles das, was im Gesetzbuch des Mose stand, zu lehren und natürlich auch Strafen zu verhängen. Die hatten natürlich nur die Möglichkeit, nach dem Buchstaben des Gesetzes vorzugehen. Deswegen sprechen wir hier auch in 2. Korinther Kapitel 3 und Vers 6 von den Buchstaben. Und Paulus sagt, ja, wir tun es aber heute nicht mehr nach den Buchstaben, sondern nach dem Geist. Denn Der Buchstabe tötet. Natürlich tötet der Buchstabe. Wenn man zum Beispiel ein todeswürdiges Verbrechen begangen hat, dann wurde man getötet, gesteinigt. Die Idee der Reue, die gab's ja nicht. Man liest ja nichts im Alten Testament darüber, dass wenn man jetzt bereut hat, dass man dann zunächst einmal nicht gesteinigt werden musste. Die Leviten führten das Gesetz aus und durch nach dem Buchstaben. Und von daher war es das Amt, das den Tod brachte. Natürlich war es auch so, dass das Amt, das die Leviten ausübten, in keinster Weise ewiges Leben bringen konnte. Ewiges Leben war ja gar nicht unter dem alten Bund angeboten worden. Das ewige Leben wurde angeboten durch Christus, der für uns starb. Nun, einige, die bereits schon das verstanden, wie zum Beispiel Abraham, David und so weiter und so fort, Mose, die lebten schon unter den Bedingungen des neuen Bundes. Die wussten, dass Christus kommen würde, um für sie zu sterben, damit sie auch Vergebung der Sünde haben könnten. Aber die meisten, die überwiegende Massen der Israeliten, wussten das nicht, kannten das nicht, waren nicht berufen. Und von daher hatten sie natürlich auch im alten Bund kein ewiges Leben angeboten bekommen. Im neuen Bund natürlich schon. Heute lehren wir nicht mehr als Prediger, die das Amt der Versöhnung, das Amt der Gerechtigkeit innehaben, die Todesstrafe, in keinster Weise. Aber wir lehren natürlich, dass wenn wir das geistliche Gesetz Gottes übertreten, wir damit den Fluch des Todes auf uns geladen haben. Wir müssen dann Vergebung der Sünde erlangen, sodass dieser Fluch von uns weggenommen werden kann. In 2. Korinther Kapitel 3, Vers 9 lesen wir: Denn wenn der Dienst oder das Amt, der zur Verdammnis führt, Herrlichkeit hatte, wie viel mehr hat dann der Dienst, das Amt, das zur Gerechtigkeit führt? Überschwängliche Herrlichkeit. Wir lehren diesen neuen Weg, könnte man sagen. Den Weg der Gerechtigkeit. Das bedeutet aber auch, dass man verstehen muss, dass man das Gesetz Gottes in seinem Herzen haben muss und es dadurch halten muss, denn das ist Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Keine Gerechtigkeit, die wir uns selbst irgendwo erarbeiten wollen, das können wir nämlich gar nicht. Eine Gerechtigkeit ist etwas, das von Gott und die von Gott kommen muss. Es ist ein Geschenk. Und wir müssen das Geschenk natürlich annehmen. Wie ich sagte, Strafen wurden auf den Tafeln der 10 Gebote gar nicht aufgeführt. Und von daher kann es sich hierbei auch nicht um die 10 Gebote handeln, wenn es hier um den Dienst geht, der den Tod bringt und der mit Buchstaben in Steine gehauen war. Nun, wörtlich muss diese Stelle in Vers 7 noch ein wenig anders übersetzt werden. Es geht nämlich darum, dass zunächst einmal etwas niedergeschrieben wurde. Wir hatten das ja bereits schon mehrfach gelesen. Mose hat alles das niedergeschrieben in einem Buch. Und nachdem es niedergeschrieben war, dann wurde es dann auf Steine gemeißelt, in Steine eingegraben. Und das ist genau das, was die Stelle hier in Kapitel 3 und Vers 7 uns sagt. Da heißt es zunächst einmal, wenn es um, wie es hier ein bisschen schlecht übersetzt ist, mit Buchstaben in Stein gehauen, zunächst einmal gab es diese Buchstaben oder das, was geschrieben war. Und im Griechischen steht hier en-gramassin, en-gramassin. Und wenn es eingegraben oder eingehauen, wie es hier geschrieben steht, dieses Wort im Griechischen ist das Wort entupoo, entupoo. Und wiederum auf Steine, enlitos, also auf Steine. Wörtlich, es ist niedergeschrieben und dann eingegraben auf Steinen. Einige übersetzen, der Geist ist zunächst niedergeschrieben und dann eingehauen worden auf Steinen. Das Wort und dann steht zwar nicht im Urtext, aber das ist genau damit gemeint, wie wir auch aus dem Zusammenhang bereits gesehen haben. Denn sonst hätte man mehr oder weniger das Gleiche mit zwei verschiedenen Worten sagen wollen. Nein, zunächst einmal wurde es niedergeschrieben in ein Buch. Und dann wurde es eingegraben auf diesen Steinen. Zwei verschiedene Dinge, auch zeitlich gesehen, unterschiedliche Dinge. Es steht auch nirgendwo im Alten Testament, dass die Steine in diesem Sinne geschrieben worden seien. Es wird von den 10 Geboten gesprochen, von den Tafeln des Gesetzes, auf die geschrieben wurden mit dem Finger Gottes. Aber wenn es um die Steine geht, da wurden diese Worte eingegraben. Und wir finden eine interessante Stelle in 2. Mose 28, die gleiche Aussage bringt, in einem anderen Zusammenhang zwar, aber wir sehen doch wohl den Unterschied. 2. Mose 28 und in Vers 9. 2. Mose 28 und Vers 9. Und du sollst 2 Onyxsteine nehmen und darauf einschneiden oder eingraben. Die Namen der Söhne Israels, hier der gleiche Gedanke. Man nimmt Steine und auf diese Steine gräbt man dann etwas ein. Und das ist genau das, was auch mit dem Gesetzbuch des Mose geschah. Das wurde, was geschrieben war, eingegraben auf diese massiven Steine, die dann errichtet wurden. Nun wird folgende Frage gestellt, und es ist eine Frage, die es würdig ist, dass man sie beantwortet. Wenn nämlich in 2. Korinther Kapitel 3 und Vers 7 von diesen Steinen die Rede ist, die ja erst aufgerichtet wurden unter Josua, da war Mose ja bereits schon tot. Wieso wird dann aber auf das verherrlichte Angesicht Mose Bezug genommen? Was ist dann da der Zusammenhang? Denn wie wir ja wissen, als Mose von dem Berg Sinai herabkam, und zwar das zweite Mal, dann leuchtete sein Antlitz. Und das wird hier von Paulus gebraucht, dieses Ereignis wird hier beschrieben, in 2. Korinther 3. Und die Idee ist jetzt die, da muss es sich also doch auch hier bei diesen Steinen um die 10 Gebote handeln, denn es ging ja nur darum, dass das Antlitz des Mose leuchtete, als er zurückkam mit den 10 Geboten. Das ist so die Argumentation, das ist die Fragestellung. Schauen wir uns einmal näher an, was geschah in 2. Mose 34. 2. Mose 34 und lesen wir angefangen Vers 29. 2. Mose 34 und Vers 29. Als nun Mose vom Berge Sinai herabstieg, hatte er die 2 Tafeln des Gesetzes in seiner Hand und wusste nicht, dass die Haut seines Angesichts glänzte, weil er mit Gott geredet hatte. Als aber Aaron und alle Israeliten sahen, dass die Haut seines Angesichts glänzte, fürchteten sie sich ihm zu nahen. Und da rief sie Mose, und sie wandten sich wieder zu ihm, Aaron und alle Obersten der Gemeinde, und er redete mit ihnen. Und danach nahten sich ihm auch alle anderen Israeliten, und er gebot ihnen alles, was der Herr mit ihm geredet hatte, auf dem Berge Sinai. Und Vers 33. Als er dies alles mit ihnen geredet hatte, legte er eine Decke auf sein Angesicht. Und wenn er hineinging vor den Herrn, mit ihm zu reden, da tat er die Decke ab, bis er wieder herausging. Und wenn er herauskam und zu den Israeliten redete, was ihm geboten war, da sahen die Israeliten, wie die Haut seines Angesichtes glänzte, und dann tat er die Decke auf sein Angesicht, bis er wieder hineinging, mit ihm zu reden. Also wie ich sagte, die Argumentation ist jetzt die, nun gut, das ist hier der Zeitpunkt, als Mose zurückkam mit den Tafeln der 10 Gebote, und da glänzte sein Angesicht. Wenn also später Paulus davon spricht, von den Steinen und den Buchstaben und das, was eingegraben war in die Steine, muss das ja auch die 10 Gebote gewesen sein, weil ja eben jetzt auch das Angesicht, das glänzende Angesicht des Mose erwähnt wird. Nun, einige, die verstehen, dass es hier nicht um die 10 Gebote geht in Vers 7 von 2. Korinther, die haben folgende Argumentation als Lösungsversuch vorgeschlagen. Wo es heißt hier in Vers 7, zurückkehren zu Vers 7, 2. Korinther 3, wenn aber der Dienst den Tod bringt, der mit Buchstaben in Stein gehauen war, oder besser der geschrieben und dann in Stein eingegraben war, Herrlichkeit hatte, so dass die Israeliten das Angesicht des Mose nicht ansehen konnten und so weiter und so fort. Und sie sagen, dieses Wort so dass ist eigentlich die Überlegung eines Vergleichs. Sie sagen, das Wort so dass kann also auch mit so wie übersetzt werden. Also ein Vergleich wird hergestellt. Es geht hier nicht um den zeitlichen Zusammenhang, es geht um einen Vergleich. Also die Herrlichkeit, die vorübergehend war, dieser Dienst der Leviten, sagen wir einmal, der hatte schon Herrlichkeit, wie auch das Angesicht von Mose Herrlichkeit hatte. Und dann war aber alles dies vergänglich, wie das Angesicht des Mose auch vergänglich war, natürlich, der starb ja dann. Und so war auch das Amt der Leviten vergänglich. Eine interessante Konstruktion, aber leider findet man irgendwo nicht eine Bestätigung dessen, was hier gesagt wird. Denn dieses Wort mit so das übersetzt, im Griechischen hier, ist das Wort Hoste, H-O-S-T-E. Und nirgendwo, ich habe mir alle Stellen angeschaut, wo dieses griechische Wort, oder vielmehr das hebräische Wort, entschuldigen Sie, dieses hebräische Wort, oder doch das griechische Wort, wir sind ja im Neuen Testament. Es gibt keine Stelle im Neuen Testament, wo das griechische Wort Hoste gebraucht wird, das mit wie übersetzt wird, so als einen Vergleich darstellend. Die Idee ist, einige sagen, ja zum Beispiel, man könnte sagen, also der Bild, der guckt sich jetzt ein Glas mit Wasser an, wie ein Löwe, der auf seine Beute zu sich bewegt. Also dann sagen die, das ist ja hier ein Vergleich. Aber das Problem ist, das Wort Hoste im Griechischen, in keiner der Stellen, die hier im Neuen Testament gebraucht werden, findet sich ein solcher Vergleich oder die Möglichkeit, dass man dieses Wort Hoste mit einer solchen Vergleichsinterpretation belegen könnte. Es ist eigentlich immer der Fall, in all den Stellen, dass es um eine Folgerung geht, ein Ergebnis. Man tut etwas, sodass dann etwas anderes folgt. Und das ist auch so hier in diesem Zusammenhang, 2. Korinther Kapitel 3 und Vers 7, wohl gebraucht. Aber man muss sich gar nicht darum jetzt großartige Gedanken machen, ob das Wort hier auch vielleicht einen Vergleich darstellen kann oder nicht. Denn die ganze Argumentation, dass hier die Verherrlichung oder das verherrlichte Gesicht von Mose, dieser Glanz, den Mose hatte, zu dem Zeitpunkt geschah und nur zu dem Zeitpunkt geschah, als Mose vom Berg Sinai herabkam, diese Argumentation beruht auf einer falschen Annahme. Und das ist vielfach eben halt auch der Fall. Wenn man eine falsche Annahme zunächst einmal gebraucht, dann kann man sehr leicht eine falsche Schlussfolgerung ziehen. Schauen wir uns einmal an, was über diese Verherrlichung, also wenn ich jetzt Verherrlichung sage, meine ich lediglich die Idee, dass das Gesicht des Mose glänzte. In Herrlichkeit könnte man sagen, glänzte. Wann geschah das und wie geschah das? In 2. Mose, Kapitel 33. 2. Mose 33. Und lesen wir angefangen Vers 18. Hier gab es nämlich eine Begegnung zwischen Mose und Gott. Und Mose sprach, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und er sprach, ich will vor deinem Angesicht alle meine Güter vorübergehen lassen und will ausrufen den Namen des Herrn vor dir. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und er sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich, also mein Angesicht, sieht. Und der Herr sprach weiter, sieh, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Fels stehen. Und wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, dann will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Und dann will ich meine Hand von dir tun, und du darfst hinter mir hersehen. Aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Nun, wir sehen hier, dass Mose in der Lage war, zumindest von hinten die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Und nebenbei gesagt, es geht hier um Jesus Christus. Die meisten verstehen das auch falsch und sagen, ja, der Gott des Alten Testamentes, das war der Vater. Und dann der Gott des Neuen Testamentes, das ist jetzt Christus, der Sohn, der dieses schändliche, dieses schreckliche, dieses barbarische Gesetz des Vaters abschaffte. Nein, niemand hat die Gestalt des Vaters je gesehen, sagt Christus. Niemand hat jemals seine Stimme gehört. Es war Jesus Christus, der Gott des Alten Testamentes war. Unter Gott dem Vater natürlich. Und der dann als Jesus Christus im Fleisch im Neuen Testament erschien. Die gleiche Persönlichkeit. Aber hier sehen wir, dass, sagen wir einmal, diese Begegnung, wo Mose in der Lage war, Gott in seiner Herrlichkeit zumindest in einem gewissen Umfang zu sehen, hier begann das. Und gleich darauf finden wir, dass jetzt Mose gesagt wurde, komm auf den Berg Sinai und jetzt wird Gott mit dir für 40 Tage und 40 Nächte lang sprechen und die 10 Gebote geben und natürlich auch die Gesetze und so weiter und so fort, denn es hätte nicht unbedingt 40 Tage und 40 Nächte gebraucht, um lediglich die 2 Tafeln mit den 10 Geboten zu empfangen. Schauen wir uns erneut 2. Mose 34 an, die Verse 29 bis 30, und lesen wir etwas hier, was ich bislang jetzt noch nicht erwähnt habe, was aber sehr wichtig ist. 2. Mose 34 und Vers 29. Und als nun Mose vom Berge herabstieg, da hatte er die zwei Tafeln des Gesetzes in seiner Hand und wusste nicht, dass die Haut seines Angesichtes glänzte, weil er mit Gott geredet hatte. Hatte aber vorher bereits schon auch mit Gott in der Weise geredet, dass er sogar Teil seiner Herrlichkeit sah. Die meisten Kommentare gehen davon aus, und richtigerweise, dass die Ausstrahlung bereits schon in dem Zeitpunkt begann, als Mose mit Gott sprach und dann in dem Felsen war und Gottes Herrlichkeit an ihm vorbeiging. Dabei gab es bereits schon diesen Anfang der Herrlichkeit Gottes auf dem Gesicht des Mose. Und dann, als er dann für 40 Tage und 40 Nächte auf dem Berg war, vergrößerte sie sich mehr und mehr. Aber wichtig ist, dass nirgendwo gesagt wird, dass als dann Mose zurückkam von dem Berg, das gab dann nur diese einmalige Gelegenheit, wo dann sein Angesicht leuchtete und dann hörte das auf zu leuchten. Die meisten Kommentare, wie ich sagte, gehen richtigerweise davon aus, dass es weiterhin leuchtete. Und jedes Mal, wenn Gott zu Mose in der Stiftshütte sprach, wurde diese weitere Herrlichkeit sogar dann wiederum auch vergrößert, sodass man sich das so vorstellen muss, dass Mose die gesamte Zeit des Rests seines Lebens, wenn er mit den Israeliten sprach, diese Decke über seinem Haupt hatte. Und nur wenn er mit Gott sprach, in der Stiftshütte nahm er die Decke ab. Und dann, wenn er zurückkam, verkündigte er die Worte Gottes und dann hat er wieder die Decke über sein Haupt gebreitet. Es war eine kontinuierliche Situation, weil sein Gesicht kontinuierlich leuchtete, glänzte aufgrund der Herrlichkeit Gottes. Und wenn man jetzt noch einmal sich die Stelle in Vers 33 anschaut, so haben andere Übersetzungen das sehr interessant dargestellt. Zum Beispiel Menge, übersetzt 2. Mose 34 und Vers 34 wie folgt. So oft Mose nun vor den Herrn trat, um mit ihm zu reden, legte er die Hülle ab, die schreiben hier Hülle oder Decke, bis er wieder hinausging. Und wenn er hinausgekommen war, teilte er den Israeliten alles mit, was ihm geboten war. Und dabei bekamen dann die Israeliten das Gesicht Mose zu sehen, dass die Haut in seinem Gesicht strahlend geworden war oder auch strahlte, wie der Befelderbibel es sagt. Und Mose aber legte dann die Hülle auf sein Angesicht, bis er wieder hineinging, um mit dem Herrn zu reden. Und die Schlachterbibel schreibt auch, immer wenn er hineinging vor dem Herrn, um mit ihm zu reden, dann nahm er die Decke ab und wenn er dann herauskam, dann musste er die Decke dann wieder auf sein Angesicht tun, weil sie eben, oder sein Angesicht eben, von Herrlichkeit glänzte. Schauen Sie, die Idee, dass die Herrlichkeit Gottes lediglich sich auf dem Angesicht Mose widerspiegelte, nur in dem Zeitpunkt, als er aus dem oder von dem Berge Sinai zurückkam mit den zwei Tafeln der 10 Gebote, das findet man nirgendwo in der Bibel. Interessant ist auch zu bemerken, dass als er das erste Mal auf den Berg stieg, um die 10 Gebote zu empfangen, da glänzte sein Angesicht eben gerade nicht. Aber es glänzte beim zweiten Mal, weil zuvor die Begegnung stattgefunden hatte auch zwischen Mose und Gott. Ich habe hier so einige Kommentare im Englischen, die das klar und deutlich zum Ausdruck bringen. Die Nelson Study Bible, die schreibt sogar, dass die Herrlichkeit auf dem Angesicht des Mose mehr und mehr noch zunahm, jedes Mal, wenn er mit Gott sprach. Die Eliot's Commentary for English Readers sagt, die Herrlichkeit auf dem Angesicht Mose bestand weiterhin bis hin zu seinem Tod. Benson Commentary sagte auch wiederum, solange wie er lebte, hatte er diese Herrlichkeit. Und man könnte sich vielleicht dadurch auch erklären, schreiben die hier, warum er nach wie vor so lebhaft war in seinem hohen Alter. Und Friedman Commentary on the Torah schreibt, dass man sich eben Mose so vorstellen muss, die gesamten Stellen dann, die dann folgen, dass er die ganze Zeit über, wenn er mit den Israeliten sprach, die Decke auf seinem Haupte hatte. Die Idee also ist nach wie vor eine ausschlaggebende und richtige, dass als Mose den Israeliten dann verkündigte, ihr sollt jetzt das Gesetzbuch auf Steinen niederschreiben, das war kurz vor seinem Tod, dass das auch zu einem Zeitpunkt noch geschah, wo er nach wie vor die Decke über seinem Haupt hatte. Und das ist genau das, worum es hier jetzt bei Paulus geht, denn er spricht ja hier von der Decke, die das Antlitz des Mose verhüllte. Und das war in der Tat jetzt ein Vergleich zu der Decke, die über den Israeliten gebreitet war, die nach wie vor das Alte Testament nicht verstanden. Denn was sagt Paulus? Es kann nur in Christus abgetan werden. Wenn Sie das Alte Testament lesen, ohne zu verstehen, was im Neuen Testament uns gesagt wird, können Sie das Alte Testament nicht lesen. Alles das deutet ja auf Christus hin. Der kam, um für uns zu sterben. Die Tieropfer deuten auf Christus hin. Das waren vorübergehende Vorläufer. Man muss das Alte Testament mit den Augen des Neuen Testamentes, mit den Augen Jesu Christi lesen, nicht umgekehrt. Das machen die meisten total falsch. Und dann sagen sie, ja, ich verstehe nicht, warum die Menschen im Alten Testament das und das tun konnten oder durften. Und die Antwort ist, sie durften und konnten. Nee, sie konnten es schon, sicherlich, Gott hat es nicht verhindert. Aber sie durften es nicht, es war eine Übertretung des Gesetzes, das muss man verstehen. Gott hatte manchmal ihnen noch nicht erklärt, noch nicht gezeigt, ihnen ihren Weg gelassen, ihren Willen gelassen. Gott zwingt uns auch heute nicht dazu, seinen Weg zu gehen. Er fordert uns auf, seinen Weg zu gehen, aber er zwingt uns nicht. Wir haben nach wie vor die Entscheidungsgewalt. Nun gut, wenn wir falsch uns entscheiden, werden wir die Konsequenzen zu tragen haben. Und das sieht man auch im Neuen Testament und das sieht man auch im Alten Testament immer und immer wieder. Wenn die Menschen damals im Alten Testament in den Krieg zogen, mussten sie die Konsequenzen tragen. David zum Beispiel durfte den Tempel nicht bauen, weil er ein Mann des Krieges war. Schauen Sie, alles dies hat aber eine gewisse Zeit gedauert, bis die Menschen erkannten, die es überhaupt erkannten damals, was Gottes Gesetz ihnen eigentlich sagte. Und deswegen sagte Gott auch, okay, ich werde letztendlich mein Gesetz in euer Herz schreiben müssen, damit ihr es endlich begreift, damit es Teil eures eigenen inneren Wesens sein wird. So oft wie heute das Alte Testament gelesen wird, ob es jetzt im Judentum ist, ob es jetzt im Christentum ist, die aber nicht den Sinn begreifen, ist eine Hülle des Verständnisses über sie gebreitet. Sie können es nicht verstehen. Wie Paulus sagt, es kann nur durch Christus erklärt werden. Diese Hülle, diese Decke kann nur in Christus abgetan werden. Und das ist etwas, was die meisten eben heute nicht begreifen. Wie ich sagte, das Amt oder der Dienst der Verdammnis oder des Todes war etwas, was im Alten Testament aufgrund auch der Situation der Menschen, die total verhärtete Herzen hatten, in der Tat durchgeführt wurde. Das ist heute aber anders. Wenn Gott uns heute seinen Heiligen Geist gibt, der die Liebe Gottes in unsere Herzen bringt, und die Liebe Gottes ist definiert als das Halten der Gebote Gottes, dann sollten wir in der Lage sein, besser die Gesetze Gottes zu begreifen und anzuwenden und in unserem Leben zu praktizieren. Letztendlich ist Jesus Christus in uns, Gott der Vater in uns, durch den Heiligen Geist, die uns befähigen, dies zu tun. Aber wir müssen willige Werkzeuge sein. Und wir dürfen uns nicht auf Kompromisse einlassen und sagen, okay, ich kann das ruhig noch so tun, das ist ja nicht so schlimm, denn letztendlich, ich tue es heute und bereue dann mal morgen. Das ist leider die Einstellung von vielen. Schauen Sie, in 2. Korinther Kapitel 5, da lesen wir etwas in den Versen 18 bis 21. 2. Korinther 5, Vers 18. Aber das alles ist von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt, interessanterweise wird das Wort Amt benutzt, gegeben hat, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun, Vers 20, Botschafter an Christi Statt. Denn Gott ermahnt durch uns. Und so bitten wir nun an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Er hat uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Und das sollten wir und müssen wir tun. Nicht das Amt, das die Verdammnis predigt. Schauen Sie, Jesus Christus kam nicht, um die Welt zu verdammen, sondern damit sie letztendlich gerettet wird zu der von Gott gesetzten Zeit. Als die Frau, die im Ehebruch ertappt wurde, vor Christus gezerrt wurde, das war natürlich alles eine Versuchung, die wollten natürlich jetzt irgendwie versuchen, wollten sehen, was er jetzt machen würde. Da sagten sie, ja, Mose hat uns geboten, dass diese Frau gesteinigt wird. Was sagst du? Nun, zunächst einmal hätten beide gesteinigt werden müssen nach dem Gesetz des Mose, sowohl der Mann als auch die Frau, aber die brachten nur die Frau vor Christus. Und dann gab es natürlich auch nicht genügend Zeugen, denn da fragte er, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und da gingen sie alle weg. Also mit Antworten waren keine Zeugen mehr da. Und dann fragte er, die Frau, hat dich keiner verurteilt? Und die Frau sagte, keiner, Herr. Und dann sagte Christus, ja, dann verurteile ich dich auch nicht, aber sündige nicht mehr. Sündige nicht mehr. Ich meine, er hatte nicht irgendwie jetzt sie dazu befreit, weiter zu sündigen, sondern hatte sie von der Strafe, der Übertretung befreit, weil er eben auch sah, dass sie bereute. Man kann sich diesen Zustand vielleicht ungefähr so vorstellen, die Situation. Aber die Reue war wichtig und damit war auch die Vergebung eine Möglichkeit, die im Alten Testament eben unter dem Alten Bund nicht gegeben war. Denn Tieropfer, wie ich sagte, konnten keine Vergebung erzeugen. Sie waren nur eine Erinnerung an die Sünden. Und man musste diese Tieropfer erbringen, um dann wiederum ein physisches Verhältnis mit Gott herzustellen, damit man nicht ausgeschlossen wurde aus der Gemeinschaft Israels. Aber schauen wir uns zum Abschluss Johannes Kapitel 3 an, den sogenannten goldenen Vers der Bibel. Aber wie golden ist der für uns? Wie golden ist der für uns? Oder hat er irgendeine Bedeutung für uns? Und verstehen wir, wenn Paulus sagt, wir haben heute das Amt der Versöhnung. Wir haben die Aufgabe, den Menschen zu sagen, lasst euch mit Gott versöhnen. Wie tut man das? Indem man aufhört zu sündigen. Indem man aufhört, das Gesetz zu brechen. Indem man bereut. Indem man sich auf die Barmherzigkeit Christi beruft, auf sein Opfer. Damit man Vergebung der Sünde erlangen kann. Damit man das erlangen kann, von dem hier die Rede ist in Johannes Kapitel 3 und in Vers 17. Johannes 3 und Vers 17. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte. Und eine bessere Übersetzung ist hier verdamme oder verurteile, wie es zum Beispiel die Gute Nachricht 1974 bringt. Er hat nicht den Sohn in die Welt gesandt, dass er die Welt verurteile. Die englischen Bibeln sagen durchweg verdamme, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Letztendlich alle Menschen werden berufen werden zum Heil. Nun, einige werden diese Berufung ausschlagen, wie auch heute es leider der Fall ist, dass einige, die zum Heil berufen sind, diese Berufung nicht akzeptieren wollen. Die spielen ein gefährliches Spiel. Aber gleichwohl ist es die Aufgabe der Predigerschaft, der Kirche Gottes, diese Versöhnung zu predigen, Reue zu predigen, das Reich Gottes zu predigen, das Evangelium vom Reich Gottes, die Tatsache, dass Sie und ich das Potenzial haben, in die Familie Gottes hineingeboren zu werden als Gottwesen. Aber nicht nur wir haben letztendlich dieses Potenzial, die gesamte Menschheit hat das Potenzial, wenn Gott alle berufen wird zu seiner Zeit. Zu seiner Zeit. Denken wir daran, Christus kam, damit durch ihn die Welt gerettet werde. Das ist die Botschaft, die wir heute verkünden sollen. Und wenn wir es tun, wenn wir das Evangelium vom Reich Gottes zu einem Zeugnis allen Völkern verkündigt haben, wie es in Gottes Augen der Fall sein muss, dann wird er, Jesus Christus, zurückkehren und zurücksenden auf diese Erde, damit dieser Wahnsinn, der hier auf Erden herrscht, diese Korruption der Regierenden, diese Verleugnung aller göttlichen Werte endlich ein Ende haben wird. Dann und nur dann werden wir Frieden haben auf dieser Erde, denn vorher werden die Menschen zwar von Frieden sprechen, wie sie das heute so oft tun, aber es wird kein Friede sein. Und das Verderben wird sie plötzlich übereilen. Warum? Weil sie nicht willens sind, Gott zu gehorchen. Weil sie nicht willens sind, die Gebote Gottes zu halten. Und sie sagen dann, ja, die sind ja abgeschafft. Und dann nehmen sie Stellen wie diese, die wir gerade gelesen haben, um diese falsche Idee zu verkünden. Das Buch des Gesetzes, das dann auf diese Steine eingemeißelt wurde, das enthielt natürlich auch Dinge, die vorübergehend waren. Aber es geht nicht um die 10 Gebote und die Rechtsvorschriften und die Satzungen, die nach wie vor für uns gültig sind und besser gültig sind. Denn wenn sie es nicht für uns sind, dann ist der Fluch des Gesetzes nach wie vor über unserem Haupt. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.